Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Wir beginnen das Jahr 2022 mit mutigen Frauen. Dazu begrüße ich Sie ganz herzlich. Das klingt ja jetzt erstmal ganz wunderbar, aber es hat tatsächlich auch eine schreckliche Kehrseite. Die Frauen, um die es in den nächsten 2 Stunden hier im Deutschlandfunk Kultur geht, deren Leben ist nämlich bedroht. Es sind Frauen aus Afghanistan. Und es geht hier auch um die Frau, die uns all die anderen vorstellen wird, um Nahidscha Halimi. Nahidscha Halimi, die selbst ihre Kindheit in Afghanistan verbracht hat. Frau Shahalimi, schön, dass Sie Zeit haben.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Wenn ich jetzt hier so vom Mut spreche, von mutigen Frauen, dann ist das ja hier in Deutschland, kann das ja was ganz Unterschiedliches bedeuten. Jemand springt vom 10-Meter-Brett oder lebt offen transsexuell oder einen gewalttätigen Ehemann zu verlassen, auch das kostet Mut. Die Frauen, von denen Sie uns erzählen, Frau Shahalimi, die müssen schon Mut aufbringen, wenn sie nur zur Schule gehen wollen. Was ist mutig in Afghanistan?
Sie haben komplett recht. Es hat eine andere Bedeutung, wenn es um Afghanistan geht. Mut in Afghanistan bedeutet, von zu Hause aus zur Schule zu gehen. Zuerst die Familie müssen damit klarkommen und dann auf die Straßen die Leute, die speziell jetzt, wenn es um Taliban geht, nach 15. August. Mut bedeutet komplett, es ist eine andere Ebene von Stärke, sage ich immer. Die Frauen sind in Afghanistan sind damit gewöhnt, auch fast 5 Dekaden jetzt sind wir im Krieg. Und diejenigen, die am meisten diese Kriege damit konfrontiert sind oder die Kosten davon sind sehr hoch für die Frauen und Mädchen und ethnische Gruppen, die wirklich durch die ganze 100 Jahre sind unterdrückt worden. So Mut wirklich ist eine andere Ebene von Stärke in Afghanistan.
Mut, eine andere Ebene von Stärke. Davon werden wir in den nächsten 2 Stunden eine ganze Menge mitkriegen. Nahidscha Halimi ist selbst Künstlerin und Autorin. Sie wird uns Pilotinnen, Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, ja sogar eine Kommandeurin vorstellen. Sie hat viele Jahre Afghanistan bereist und hat Frauen kennengelernt und porträtiert. Wir sind noch da, ruft uns ihr aktuelles Buch über diese Frauen entgegen. Und entstanden ist dieses Buch direkt nach der Einnahme des Landes durch die Taliban im August 2021. Frau Shahalimi, Sie wollten jetzt in diesem Chaos, das wir ja alle am Fernseher verfolgt haben, ich glaube, Sie wollten einfach rausbekommen, wie es den Ihnen bekannten Frauen geht. Haben Sie denn eigentlich alle erreicht?
Ich hab viele erreicht. Um zu sagen, dass ich habe alle erreicht, das ist nicht wahr. Weil ich meine, es gab Phasen seit 15. August. Es gibt so viele verschiedene Phasen, weil es ändert sich auch sehr schnell in Afghanistan am Boden. Zum Beispiel für dieses Gespräch, bis heute Morgen war ich am Telefon, um sicherzugehen, dass ich die aktuelle Information euch geben kann. So schnell ändert sich sehr vieles dort. So, die Frauen insgesamt, ich meine, fast alle waren unterwegs, innerhalb von Afghanistan, außerhalb, zwischendurch. Manche waren in Katar, manche waren in Paris, noch nicht angekommen. Und ich glaube, die ersten 3 Wochen waren die emotionalsten Wochen von meinem ganzen Leben. Und ich habe schon viel erlebt in meinem Leben. Für mich, die sind alle meine Kolleginnen, meine Freunde, meine Leute, die wir wirklich diese Kerngerüst von Afghanistans Zivilgesellschaft oder diese lebendige Zivilgesellschaft auf die Beine gestellt haben. Und das ist deren Arbeit. Das ist unsere Lebensarbeit. So für mich ist es komplett ein anderes Niveau von Emotionen. Aber um den zu finden, war einfacher für mich, weil ich viele von diesen Menschen, ich meine, ich habe deren Telefonnummern in meinem Handy. So für mich war es viel einfacher. Aber es war auch sehr wichtig, dass ich und meine Verlegerin speziell, ich muss diese ganz große Lob an meine Verlegerin geben, weil nicht viele werden sich trauen, Tag und Nacht. Und ich meine wirklich Tag und Nacht. Wir haben nur vielleicht 2 Stunden geschlafen, nach Hause gegangen, um eine Dusche zu nehmen und wieder zurück. 7 Wochen ungefähr hat es gedauert, bis wir das gesamte Buch geschrieben haben. Und das ist nicht mit einem Mensch, es war 13 Frauen, die unterwegs waren. Und das war ein ganz spezieller Moment, sage ich die Wahrheit.
Tatsächlich entstanden ist eben ein Buch, Wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan, die alle etwas geleistet haben in dem Land, sei es als Politikerin, als Unternehmerin, als Lehrerin, unterschiedlichste Professionen, auch Künstlerinnen sind dabei, die jetzt sagen, die ihnen gesagt haben oder geschrieben haben, was ihnen jetzt durch den Kopf geht, wie ihre Situation ist, ob sie sich verstecken müssen oder ob sie geflohen sind oder was auch immer sie tun. Sie haben ja eben gesagt, das sind ja auch Freundinnen. Sie haben zum Teil über Jahre deren Werdegang verfolgt. Ich nehme an, dass Ihnen das gehörte, dann auch extrem nahe gegangen sind, auch aus dem Grund, weil Sie selber Ihre Kindheit in Afghanistan verbracht haben. Konnten Sie denn noch mehr tun für die Frauen, als aufzuschreiben, wie es Ihnen gerade geht? Hatten Sie das Bedürfnis, konkrete Hilfe zu leisten?
Was passiert ist in Afghanistan am 15. August, hat uns afghanische Frauen, aber auch Frauen, mit denen wir die ganze Zeit gearbeitet haben, ein bisschen näher gebracht. Weil wir haben nicht zum ersten Mal, aber wir haben es nochmal gesehen. Ein Ziel ist, für Frauen zu kämpfen. Und dieser feministische Ruf an Gleichberechtigung für Frauen ist wieder hochgekommen. Wir haben Liste auf die Beine gestellt mit Afghaninnen, mit Kolleginnen, mit Freunden, mit auch internationale Verbündeten, Frauen speziell, wo wir wüssten, dass diese Frauen werden das nicht überleben. Mhm. Versteckt, die werden sie auch finden irgendwann. Ich habe eine Frau, die immer noch aus diesem Buch immer noch im Versteck ist in Afghanistan und sie organisiert die ganze Proteste da unten. Und es gibt auch Liste, die wir nicht, ja, wir könnten denen nicht helfen und die sind immer noch da, die sind nicht abgeholt worden.
Sie haben versucht, tatsächlich versucht, Frauen also über Listen mit Flugzeugen dann außer Landes zu bringen. Sie haben eben gerade eine Frau angesprochen. Vielleicht sollten wir ein, zwei direkt mal vorstellen. Ich glaube, Sie haben von Rasia Barakzai gesprochen, die direkt nach dem 15. August Proteste organisiert hat. Was hat sie getan? Wie ist sie tätig geworden? Wo hat sie den Mut hergenommen und was macht sie jetzt?
Ich habe mit Rasia heute Morgen gesprochen eigentlich und es geht ihr nicht gut, aber sie ist eine, sage ich immer, Survivor, eine Überlebende und eine hartknackige junge Frau, die wirklich für mich, das ist eine, auch nochmal eine andere Ebene von Courage und Unmut. Rasia hat mit ihren Freunden und ihrem Netzwerk Kontakte bekommen am 15. August, wo sie herausgefunden haben, dass Taliban waren schon in Kabul. Und die hat das Gesamte organisiert mit nur 5 Mädchen, haben sich getraut, vor die Präsidentspalast sich zu stellen. Und sie erzählt von diesen Momente und wie sie sich gefühlt hat. Ich glaube, dass wenn man nichts zu verlieren hat, nichts mehr zu verlieren hat, dann man guckt an das Gesicht von Tod. Und bis jetzt sagt sie auch, dass ich werde nicht alleine rausgehen, weil sie ist Einzelkind und sie will nicht ihre Eltern zurücklassen. So, was ich versuche zu machen, ist weil sie haben kein Essen, ich meine, sie haben kein Geld mehr zum Essen, weil sie verstecken sich. Sie versteckt sich in verschiedene Orte. Sie ist sogar nach Iran geflohen, während der Zeit, wo ich die Interviews gemacht habe. Sie war in Kabul und dann Herat und dann Mashhad und dann wieder Teheran und dann wieder Kabul und wieder raus. Und sie ändert ihren Aufenthaltsort fast jede Woche oder jeden Tag in irgendwo anders. Aber trotzdem organisiert sie diese ganze Proteste am Boden oder macht sie so, delegiert das jetzt.
Also das sind dann immer Frauen, manchmal eine Handvoll, manchmal 20, manchmal mehr Frauen, die sich, wir haben es auch zum Teil im Fernsehen gesehen, die sich dann mit Plakaten auf die Straße stellen und sagen, ja, eigentlich auf sich aufmerksam machen, dass sie weiter ihre Rechte einfordern.
Genau, und sie sagt es auch, sie sagt es mir bis jetzt, dass unsere Rettung ist die sozialen Medien. Weil viele nehmen diese Videos auf und tun es auf Facebook und auf Instagram, dann überleben wir. Weil Journalistinnen und Journalistinnen, Afghanen speziell, dürfen nicht mehr das berichten, was die wollen. Die werden nur das bekommen, was die Taliban wollen. Internationale Journalistinnen und Journalistinnen haben die Zugang an das, was die Taliban möchten, dass es rauskommt. Das ist wirklich eine ganz große Propaganda und das war ein Grund, wieso ich dieses Buch sofort und so schnell auf die Beine gestellt habe, weil es ist so wichtig, dass wir aus erster Hand von diesen hochqualifizierten afghanischen Frauen die ganzen Berichte bekommen. Die sind die Expertinnen und nicht die Journalistinnen.
Sie wollen mit den Frauen tatsächlich sprechen und nicht über sie sprechen. Sie wollen, dass, genau, dass ihre Wahrheiten tatsächlich irgendwie an die Öffentlichkeit kommen. Gerade bei der jetzt gerade vorgestellten Razia Barakzai, die 95 geboren ist, haben Sie ein Zitat in Ihrem Buch. Unser Plan war, die Taliban in Kabul mit Frauen zu konfrontieren, die für die Unverletzlichkeit ihrer Rechte kämpfen. Und es ist ja schon wirklich beeindruckend, dass sie überhaupt Mitstreiterinnen gefunden hat, die ja alle quasi mit ihrem Leben spielen, wenn sie da so auf die Straße gehen. Sie haben auch eine ganz andere Frau, würde ich noch rausgreifen wollen, aus dem Buch, die mich sehr beeindruckt hat, Manisha Wawek. Sie hat eine Plattform für Geschäftsfrauen geschaffen, also vor der Einnahme der Taliban. Es ist schließlich so eine Art Industrie- und Handelskammer für Frauen entstanden. Und sie möchte weitermachen. Was für Informationen haben Sie von ihr jetzt?
Manisha ist, ihre Geschäftsführerin ist in Kabul. Sie ist in Washington, in Ostküste von Amerika, und sie leitet das Gesamte und delegiert das Gesamte von dort. So, die Manisha, habe ich auch mit ihr gestern gesprochen. Manisha hat fast 60.000 Unternehmerinnen, formell und informell, in eine Datenbank oder Registrierungsliste reingebracht. Und es ist wirklich eine Handelskammer für Frauen. Mhm. Eine von ganz wenigen, die existiert in diese Ecken, muss man auch dazu sagen. Und sie hat das geschafft, für diese Frauen zu kämpfen, durch diese ganze Aktionen und diese ganze Plattforms, die da am Boden gebaut hat, diese Grassroot-Projekte. Und was gut ist, dass die hat, ich glaube, das war 2-3 Tage, die hat, sagen wir mal so, eine Art von Okay für eine Provinz bekommen, wo sie, die dürfte jetzt langsam eine Büro aufmachen, aber unter dem Scharia-Kontext. Das bedeutet, dass die Frauen, die dort registriert sind, und die Unternehmerinnen, weil wir sprechen nicht von ganz diese kleine informelle Unternehmerinnen, wir sprechen von diese ganz Marmelade machen oder Nähmaschinen und solche Sachen, aber es gibt auch Frauen, die ganz große Firmen von zum Beispiel Stahl und technische Sachen auch, die haben diese Firmen. So viele in dieser Welt wissen auch nicht, dass es sowas gibt in Afghanistan.
Genau, diese Frauen sichtbar zu machen, das war das Anliegen dieser Listen oder dieser Industrie- und Handelskammer für Frauen. Und ich habe eine Zahl bei Ihnen gelesen von 57.000 Unternehmen, die von Frauen geführt werden oder wurden, und über 130.000 Arbeitsplätzen, die dadurch geschaffen wurden.
Genau.
Und ich habe hier gelesen, dass man sich entschieden hat, wir haben uns dafür entschieden, mit der Taliban-Führung über die Position der afghanischen Geschäftsfrauen zu verhandeln und über die Bedeutung des Einkommens von Frauen für ihren Lebensunterhalt zu diskutieren. Und offenbar jetzt mit Erfolg, also mit einem kleinen Erfolg, jetzt weiter sichtbar bleiben zu können.
Das ist das. Ich meine, hier muss ich sagen, dass Afghanistan war immer ein islamisches Land. Wir brauchen nicht eine Gruppe, die heißen Taliban, die uns Islam einführt. Die Frauen haben immer unter dieser Scharia oder islamische Verfassung gearbeitet. Die Verfassung von Afghanistan vor 15. August war immer eine islamische Verfassung. Und die Verhandlungen sind ganz, ganz wichtig. Und die sind nur wichtig, wenn die Frauen selber diese Verhandlungen machen können. Dann haben wir ein Resultat oder ein bisschen eine Hoffnung, wo man sagt, okay, damit kann ich leben, und nochmal langsam in, während dieser nächsten Jahren kann man damit arbeiten. Aber wenn wir absolut keine Frau auf dem Verhandlungstisch haben, nicht nur in Afghanistan, deswegen sage ich es immer wieder, das, was passiert ist in Afghanistan und afghanische Frauen, ist viel, viel größer als Afghanistan selbst. Wir haben die ganzen Jahre mit den Taliban im Verhandlungstisch saßen wir da, aber es gab nur Männer, all Männer Delegationen von den EU-Ländern, die auch diese 1325 Resolutionen und alle diese rechtlichen Sachen unterschrieben haben, die waren all Männer. Wieso? Mhm. Und solche Sachen haben ganz große Konsequenzen, wenn es um Frauen geht, nicht nur in Afghanistan, Texas ist, passiert sowas, dass wir rückwärts gehen. Poland passiert das auch, jetzt heutzutage so viele andere Länder. Jetzt, wir müssen wirklich die Frauen auf den Tischen bringen, wo es um denen geht. Dann haben wir einen Erfolg irgendwie oder einen kleinen Erfolg. Damit können wir nochmal arbeiten.
Also diese Forderung stellen Sie ganz eindeutig an jetzt internationale, an deutsche, an europäische Verantwortliche, jetzt auch im Prozess, was die Taliban angeht, aber auch darüber hinaus, aber gerade auch in diesem Prozess, weiter darauf zu dringen, dass die Frauen mit an den Tisch kommen. Und eine solche haben Sie beispielsweise porträtiert in Ihrem Buch. Diese Frauen, die zum Teil eben noch in Afghanistan sind, zum Teil auf der Flucht, zum Teil im Versteck, zum Teil dann aber auch jetzt wieder im Ausland versuchen, Fuß zu fassen. Diese Frauen zu erreichen, das war schwer. Aber wie schwer war es, die international bekannte, mit dem Booker Prize mehrfach ausgezeichnete Autorin Margaret Atwood für ein Vorwort für ihr Buch zu gewinnen?
Margaret Atwood hat einen ganz speziellen Platz in meinem Herz. Sie ist Kanadierin auch. Das erste Buch, die ich je lesen müsste für die Schule auf Englisch, war der Report der Magd, The Handmaid's Tale, ihre ganz berühmte 1985 preisgekrönte Buch. Und ich habe den Moment, wo wir meine ich meine Verlegerin Elisabeth Sandmann und ich und das gesamte Team saßen und wir haben uns entschieden, ja, wir machen dieses Buch. Diesen Tag habe ich gesagt, ich möchte, dass Margaret Atwood ein Statement auf dieses Buch irgendwas gibt. Weil es war mir sehr klar, das erste Mal, wenn ich dieses Buch gelesen habe, und es hat Wochen gedauert, weil mein Englisch war nicht so gut damals. Und
damals den Roman von Atwood. Mhm.
Genau, der Roman musste ich es lesen und es hat so lange gedauert mit einem Wörterbuch neben mir, weil ich habe mein Studium oder die erste Sprache, die ich gelernt habe in Kanada, war Französisch. Das war meine dritte Sprache oder vierte Sprache. Und dann musste ich nochmal wechseln auf Englisch. So, was ich verstanden habe, waren nicht die Worte, was sie da geschrieben hat. Ich habe nicht die Hälfte von diesen Worten verstanden, aber ich habe sofort verstanden, über was sie geschrieben hat, weil ich Afghanin war.
Die Unterdrückung der Frau ist Thema in diesem Buch.
Diese Dystopie. Es war so faszinierend, weil meine Lehrerin kam zu mir und sie sagte, ich versuche 30 junge Leute beizubringen, was sie meint mit diesem Buch. Und du verstehst nicht die Hälfte von diesen Worten, aber du hast sofort das verstanden. Und das blieb in meinem Kopf. Und ich habe genau diese Geschichte in einem Brief geschrieben. Und ich habe es an Margaret Atwoods Assistenten geschickt. Und dann, sie schrieb sofort, wirklich innerhalb von 24 Stunden habe ich eine E-Mail wieder, eine ganz nette E-Mail zurückbekommen. Und sie sagte, ja, aber ich kann nicht mehr als eine Paragraph, ich habe gesagt, eine Paragraph, es reicht. Und sie schickt mir 2,5 Seiten. Sie haben es bestimmt gelesen, es ist eine Widmung zu afghanischen Frauen speziell, die wirklich sehr viel bedeutet, jetzt gerade. Wir brauchen Leute wie Margaret Atwood, die steht da und sagt, das ist viel größer als Afghanistan und man sollte nicht auf Kosten von Frauen und afghanischen Frauen diese Deals machen hinter die Kulissen.
Die außerdem noch sagt, wie sehr beeindruckt sie selber von einer Reise durch Afghanistan war. Mit der kanadischen Schriftstellerin Margaret Atwood haben wir jetzt auch eine Lebensstation unseres Gastes gestreift. Sie hat es ja erwähnt, sie lebte lange in Kanada. Unser Gast ist Naicha Halimi. Naicha Halimi ist 1973 in Kabul geboren. Und zwar, Frau Shahalimi, in eine sehr angesehene, in eine reiche Familie hinein. Wenn Sie so vor Ihrem geistigen Auge Ihre Kindheit erinnern, was für Bilder tauchen da auf?
Glück. Ach, es war eine wunderschöne Kindheit. Das hat mit diesem privilegierten Leben nichts zu tun, ich glaube, weil als Kind ist es egal. Man ist nur einfach glücklich, weil man hat die Freunde, die Familie und speziell, wenn es um afghanische Familien geht, ich meine, eine ganz kleine Teil ist nur 20 Leute. So. Ich meine, diese riesige, ich bin in eine 37-Zimmer-Villa geboren, die auf 4 Hektar Land im Herz von Kabul war. So, jedes Wochenende, die Wochenende, das waren freitags, es gab ganz, ganz große Feste und Dutzende von Kindern in unserer Alte, von Musik bis zum Lachen, bis zum Sport. Sport war immer ein großer Teil, ob es Ping-Pong-Turniers waren oder Volleyball-Turniers waren. Das war alles im Haus. Das war Paradies für ein Kind. Das war wie eine Prinzessin. Aber trotzdem, in die andere Seite, ich meine, wir haben schon Leute, die im Haus gelebt haben, für Putzen und Kochen und alles Mögliche. Aber keine dürfte unsere Zimmern putzen. Wir müssten selber unsere Zimmern putzen. Und das war sehr, sehr wichtig für meine Eltern.
Sie und Ihre drei Schwestern.
Genau.
Afghanistans letzte 50 Jahre sind ja extrem instabil und gewalttätig gewesen. Ihr Vater war Minister und Botschafter.
Mein Vater war, wenn ich ihn kannte, er war der Berater von Shah und Berater von vielen dieser Ministern. Das war nach seinen Ministeriumzeiten. Er hat immer gesagt, Afghaner müssen sich zusammentun, sonst wir werden dieses Land verlieren an verschiedene Hände. Und das bedeutete die Russen und dann ist es genau so passiert auch. Die Russen kamen und dann die Mujahideen kamen und dann die Bürgerkrieg und dann kamen die Taliban und dann die NATO-Verbündeten oder USA und dann wieder Taliban. Und genau diese Art und Weise hatte er es vorgesehen. Und er liebte Afghanistan, deswegen wollte er nie weg.
Was würden Sie sagen, was waren die Ideale Ihres Vaters?
Ein Afghanistan zu haben, wo keine wüsste, ob man Tadschik, Pashtun, Hazara oder irgendwas war. Dieser Zusammenhalt von verschiedenen Bevölkerungen, aber innerhalb von Afghanistan, war sehr, sehr wichtig. Mhm. Und so bin ich aufgewachsen.
Sie haben eben von den Idealen Ihres Vaters gesprochen, die jetzt vor allem sich so auf Afghanistan und auf den Zusammenhalt Afghanistans bezogen hat. Was war so seine Einstellung Ihnen als Töchtern gegenüber? Also was jetzt so die Gleichberechtigung von Frauen beispielsweise angeht.
Er hatte fünf Töchter, eine von seiner früheren Frau. Ich glaube, dass der Grund, wieso wir sind, so wie wir sind, ist, weil mein Vater war so offen und meine Mutter extrem offen. Mhm. Ich glaube, er war ein Visionär. Der wollte mich und meine ältere Schwester, wenn wir so 4, 5 Jahre alt waren, wollte er uns nach London schicken, sodass wir dort unsere Ausbildung in ein Internat machen und das Beste bekommen und dann zurück nach Afghanistan kommen und das gesamte Know-how dort eigentlich reinbringen und damit Afghanistan wieder aufbauen oder weiter aufbauen.
Ja, also sehr für Gleichberechtigung der Frau. Gleichzeitig hatte er ja mit ihrer Mutter eine sehr, sehr junge Ehefrau. Wenn ich das richtig gelesen habe, war ihre Mutter Jahrzehnte jünger als ihr Mann. Welche Rolle hatte sie, ihre Mutter, als ihr Ehemann noch lebte? Welches Rollenverständnis haben Sie da gelernt?
Ich meine, meine Mama war die Chefin zu Hause. Er hatte nichts zu sagen, das wissen wir schon. Er war das Oberhaupt von das gesamte Haus oder mehr in diese Politik, wo er ständig, ich meine, alle Minister, die ich im Fernsehen gesehen habe, die waren immer zu Hause bei uns, wo die haben in diese Gastwohnzimmer immer über Politik geredet haben und wir dürften nicht da reingehen. Aber wenn es um Erziehung, um Ausbildung, alles, was mit uns zu tun hatte, hat meine Mama das alles organisiert. Wir haben private Lehrer gehabt. Halbtag war die Schule halbtag da und die andere halb haben wir private Lehrer gehabt. So, wir haben wirklich 8 Stunden pro Tag gelernt und verschiedene Sachen gelernt. Und wenn es um Kunst und Kreativität und Sport ging, dann meine Mamas Seite von Familie, die waren alle Sportler und Künstler und auch Ingenieuren und solche Sachen. So, wir haben beide Seiten wirklich ganz toll gehabt.
Das brach dann ja jäh ab. Sie haben es vorhin schon angedeutet. Sie waren erst 6 Jahre alt, als die sowjetischen Truppen in Afghanistan einmarschierten. Und sie waren 9, als 1981 ihr Vater gestorben ist. Was hat das denn dann für ihre Mutter mit den 4 ja noch sehr jungen Töchtern bedeutet?
Ich glaube, dass für meine Mama das gesamte Welt brach zusammen, den Tag, wo mein Vater starb. Und es war nicht nur, weil sie hat ihren Mann, ihre Geliebte, der Vater von ihren Kindern, aber sondern auch eine Vaterfigur verloren. Und in die gleiche Zeit wüsste sie auch, weil wir keine Brüder hatten, dass die Scharia, wie gesagt, Scharia war immer in diese Verfassung. So, das bedeutete, dass männliche Verwandte oder Cousins haben eine große Teil von, was wir von Vermögen hatten, dürften sie das nehmen. Das war auch okay. Es war nicht so, dass meine Mama hat irgendeinen Widerstand da gehabt gegen denen. Aber es war, weil wir waren auch Antikommunisten. Und viele von meiner Opa und meiner mütterlichen Seite, deren Freunde waren alle Mujahideen. Und die Leute wüssten das. Die haben einen ganz großen Respekt für die Shahalimi-Familien gehabt. Deswegen haben niemanden hat uns was getan.
Und da war der Schutz jetzt weg.
Genau. Und jetzt war dieser Schutz weg. Von Drohungen bis um wirklich alles wegzunehmen. Wir waren schutzlos. Viele haben nur einfach Sachen von uns genommen. Bei Sachen meine ich Häuser, Land in verschiedene Provinzen bis zu diese letzte Villa, wo wir lebten. Diejenigen, die für uns gearbeitet haben, die Sicherheitsleute, die dort lebten, die Küche, die sind alle ein nach dem anderen weggegangen. Mhm. Wir waren wirklich schutzlos.
Und meine Mutter haben Sie denn das als Kind erlebt?
Es ist auf einmal dunkel geworden in unserem Leben, wenn mein Vater starb. Manche von meiner vaterlichen Seite haben versucht, wirklich ganz schreckliche Sachen mit meiner Mutter zu machen. Und Drohungen kamen, dass die sollte das Vermögen an die Familie von meinem Vater geben und solche Sachen. Nur weil wir keine Brüder hatten. Damit bin ich aufgewachsen. Ich wüsste von ganz, ganz früh, dass Geld, Vermögen und Geschlecht waren unsere größten Feinde. Ja. Das war eine Flucht. Meine Mama hat eine ganz tolle Richtung oder Einblick für uns gebaut eigentlich, um zu sagen, dass wir können auf unsere, wir müssen, nicht können, wir müssen auf unsere eigene Beine stehen. Und wenn man einen Mann hat oder Frau, egal was man mag heutzutage, der sollte diesen Weg mit uns gehen.
Also auf eigenen Beinen stehen, etwas, was unser Gast Nahitscha Halimi sehr früh beigebracht bekommen hat von der Mutter, die dann mit der Familie, mit ihren 4 Töchtern geflohen ist. Frau Shahalimi, das war nämlich dann Fakt. Sie sind 1985 geflohen, also 4 Jahre hat ihre Mutter noch versucht, mit ihnen und ihren Schwestern in Kabul zu leben. 1985 hat sie sich dann zur Flucht entschieden. Wissen Sie warum?
Ja, ich weiß genau warum. Weil die Drohungen, die sie bekommen hat und meine Opa, mütterliche Seite, genau, bekommen hat. Und die haben ihn auch gekidnappt ein paar Mal und geschlagen und solche Sachen. Wir haben alles erlebt. Das war nicht der Grund. Dann kamen die Anrufe, wo die Drohungen waren gegenüber uns, dass wir werden gekidnappt und an die Warlords verkauft. Und das hat sie von einem Cousin bekommen. Mhm. Und das war das Letzte. Sie hat sofort in diesem Moment, ich glaube, entschieden. Das war's. Nichts ist wert. Meine Kinder. Ich meine, die Details hat sie mir nachher erzählt. Aber sie hat innerhalb von einer Woche mit meiner Opa alles organisiert. Die haben die Schlepper bezahlt und ein bisschen rumrum geplaudert. Oh ja, wir gehen und bla bla bla. So, dass die Leute haben gedacht, dass wir gehen von eine andere Richtung. Und dann haben sie geheim, die haben eine andere Schlepper bezahlt, wo wir durch Jalalabad oder Nangarhar zu Fuß rausgekommen sind. Wir haben nachher rausgefunden durch Freunde und auch es gab sehr viele Spionen überall, in jeder Politik gibt es die. Die haben uns gesagt, dass die haben sogar unsere Fotos an die Grenzen gehabt.
Und quasi die falsche Fährte gelegt worden war. Sagen Sie, wenn das alles so innerhalb von wenigen Tagen war und Sie das ja nur so halb als Kinder eben mitbekommen hatten, konnten Sie Abschied nehmen von Freundinnen beispielsweise? Konnten Sie sich überhaupt verabschieden?
Nein, es war keine so Abschied mehr, weil jeder wollte raus. Ich meine, dieser Krieg kam näher und näher an Kabul. Die Bomben sind schon ab und zu hochgegangen in Kabul, Marktplätze und solche Plätze. Wir haben schon auch Freunde verloren durch diese Bombe als Kinder. Es war ganz schlimm. So, jeder wollte raus. Und es war ein Kodex, wo man nicht darüber gesprochen hat, weil es zu gefährlich war. Und bei uns, ich meine, wir waren uns 5, meine Schwestern, meine Mutter, meine Opa, Oma und eine Tante. So, wir waren zu 9. Und dann haben wir zuerst einen Bus genommen, das hat sehr lange gedauert und dann danach 4 Nächte und 5 Tage über die Berge wirklich mit Eseln und nichts zum Essen und das Gesamte wie ein Film.
Sie sind quasi im Fußmarsch nach Pakistan geflohen.
Genau.
Wie haben Sie das als Kind erlebt? Das ist ja eine unglaubliche Anstrengung.
Schon, aber als Kind ist es schon ein Abenteuer. Heute als Mutter, oh mein Gott, ich würde das, weiß ich nicht, ich meine, meine Kinder sind jetzt in Los Angeles und die kommen zurück, ich kann es nicht mehr warten, bis ich sie sehe, weil man hat immer diese Ängste für seine eigenen Kinder. Und meine Mutter, wie sie das geschafft hat, 4 kleine Mädchen, ich habe blaue Augen und ich schaue wie eine Europäerin und das ist auch sehr eine große Gefahr, so ein Mädchen mit sich überall zu nehmen durch diese Berge, weil es kann sehr gefährlich sein. Und wenn ich das jetzt überlege, ich habe jetzt Angst von diesen 5 Tage und 4 Nächte. Aber damals, wir haben so viel Spaß gehabt. Ich war hungrig, da sage ich die Wahrheit, es gab nicht so viel Essen und auch Müdigkeit. Aber Mehrheit von dieser Zeit habe ich es wirklich genossen.
Erstaunlich, wie Ihre Mutter, wie die Erwachsenen, also auch die Sorgen, die sie ja garantiert hatten, da von den Kindern doch so weit wie möglich fernhalten konnten. Das ist ja doch auch ein großes Können. So, Sie waren dann in Pakistan. Ihre Mutter, die ja ein sehr privilegiertes Leben mit Ihnen geführt hatte, war dann ja in Pakistan mehr oder weniger auf sich selbst gestellt. Wie hat sie sie durchgebracht?
Meine Mama ist bestimmt die stärkste Frau, die ich je in meinem Leben kennengelernt habe. Meine Mama war eine super Näherin. Sie hat das als Hobby gemacht, in Afghanistan auch. Und auf einmal, wir haben nicht so viel Geld gehabt. Meine Onkel waren in Deutschland, ihre Brüder, und in Kanada. Die kamen sofort und die waren auch Studentinnen. Ich meine, eine lebt immer noch in Düsseldorf und er ist ein Ingenieur und er war Student im Uni von Paderborn während seinem Studium. Kam er, die haben von Freunden Geld gesammelt und die haben uns genug gebracht, um vor ein paar Monaten uns ernähren zu können und dann eine kleine Häuschen oder Apartment zu vermieten. Und dann langsam hat sie ihren Weg gefunden und dann hat sie diese Pakul-Hütte, die ganz, Hüte. Ganz berühmt sind für die...
Diese Mützen.
Genau, Mützen, genau. Diese Mützen, die die Mujahideen getragen haben. Sie hat angefangen, in Peshawar und Islamabad das zu nähen. Und es war eine ganz beliebte Mütze. So, sie hat wirklich Hunderte davon pro Monat genäht. Aber das Geld ging um eine private Lehrer.
Ach, für die Bildung ihrer Töchter.
Genau, genau. Es ging an eine private Lehrer. Es war sehr gefährlich. Shah Halimi Name war sehr bekannt. Und sie wollte nicht, dass wir irgendwo in eine Schule gehen. Aber wir haben Mathematik und Englisch nur gelernt, diese zwei. Sie hat gearbeitet und dann langsam andere Leute kamen und dann die hat Hochzeitskleider genäht und solche Sachen und dann es ging. Aber wir waren da nur für 10 Monate, so es war nicht so lange, aber eine ganz schreckliche Zeit für mich als Kind. Ich mochte es überhaupt nicht, weil wir durften nirgendwas machen.
Ich habe gelesen, dass sie da auch das erste Mal Schleier tragen mussten, das kannten sie gar nicht.
Ich kannte es überhaupt nicht. Und die sind ganz große Schleier in Pakistan, die trugen. Aber wie gesagt, als Kind, man gewöhnt sich daran, man ist glücklich, wenn man die Leute, die man liebt, neben sich hat. Wir waren auch 4 Schwestern und wir waren ganz nah miteinander so verbunden und man organisiert sich irgendwie. Aber Trauma, es bleibt für immer, sage ich die Wahrheit.
Das Trauma der Flucht, erlebt von Nahid Shah Halimi, die heute hier im Deutschlandfunk Kultur unser Gast ist. Es gab dann die Erlösung, nämlich mit einem Visum nach Kanada. 1986 kommt Familie Shah Halimi in Kanada an. Frau Shah Halimi, wie wurden Sie denn da aufgenommen?
Super. 12.12.86 kam ich in Montreal an.
Also in der französischen.
Genau, in der französischen Teil Kanada. Genau. Es war so kalt und wir kamen von Pakistan, das ist eine andere Ecke, von dieser Welt, sehr warm und Französisch, eine neue Sprache.
Sie wieder. Haben bis dahin Dari und Pashto gesprochen und Englisch gelernt.
Dari, Urdu von Pakistan und Englisch, aber Pashto leider kann ich nicht, ich verstehe es, aber ich kann es nicht sprechen.
Auf
leider.
Jeden Fall einige Sprachen, aber eben nicht Französisch.
Aber der Art und Weise, wie die kanadische Regierung die Integrationsprogramm gebaut haben, das ist so toll, dass man merkt es überhaupt nicht. Als Fremde, man fühlt sich wohl sofort. Wir haben so viele Mischungen in Kanada, wo man sich sofort wohlfühlt und jedes von einem anderen Land.
Kanada hat seit 1988, das war kurz nachdem sie da angekommen sind, ja sogar ein Multikulturalismusgesetz. Also das heißt, die Einwanderungspolitik Kanadas wird ja überall auch kopiert, beziehungsweise erstmal auf jeden Fall bestaunt. Die Kanadier haben ein Punktesystem, das allerdings natürlich, was die Einwanderung betrifft, an den Bedürfnissen Kanadas ausgerichtet ist. Und eben dann so eine ganz starke Sorge tatsächlich auch für Integration. Und das haben Sie, wie Sie es eben auch angesprochen haben, als sehr hilfreich empfunden.
Es war wirklich schön. Diese Würde Menschen.
Sie haben sich willkommen gefühlt.
Genau. Aber auch die Würde. Ich meine, jeder Mensch hat eine Ego-Würde. Und man möchte gesehen werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man jemanden sieht und akzeptiert, genau wie die sind. Und deren Geschichte hört und zuhört, was die da brauchen. Nicht das, was in einem System steht und diese Rahmen, die vorbezeichnet sind, einen Mensch dort reinzubringen, aber sondern umgekehrt.
Wer hat Ihnen zugehört? Wer hat Sie gesehen?
Von die erste Sekretärin, die uns begrüßt hat in die Schule, bis die Lehrerin, bis die Trainerin oder Trainer von Volleyballmannschaft, da ist es angefangen mit mir und Volleyball, und bis in jede Teil von meiner Kunst, ich erinnere mich von jedem Gesicht, Namen nicht leider, aber jedes Gesicht, die wirklich mit einem großen Lächeln uns begrüßt hat und uns geholfen hat. Und die haben mit so viel Geduld jeden Teil von diesem gesellschaftlichen Leben uns beigebracht hat, ohne einen Stempel an uns zu geben, dass wir sind weniger als denen, nur weil wir sind geflüchtete Menschen. Das war sehr wichtig.
Fühlten Sie sich irgendwann als Kanadierin?
Immer, von Anfang an. Aber sogar meine Kinder sind nicht in Kanada geboren, aber sie werden sagen, dass wir sind Afghaner, Kanadier und Deutsch. Weil die haben auch die afghanische Seite akzeptiert. Ich habe nicht dieses Gefühl gehabt, dass ich muss meine afghanische Identität aufgeben, um Kanadier zu werden. Und dann macht man es sehr, sehr gerne. Und man bekommt dieses Gefühl, ich habe eine Verantwortung für diese Gesellschaft, die mich aufnimmt. Das ist jetzt mein Zuhause. Und ich muss auch meinen Teil beitreten. Diese Teile, was wichtig sind als Volk. Wir müssen das machen, was unsere Heimat gut tut. Und meine Heimat war Montreal zuerst und dann Kanada. So, diese Verantwortung kam sehr, sehr früh für mich als Kanadierin dort.
Sie haben kurz erwähnt, dass Sie Volleyballspielerin sind. Das hat ja da dann richtig angefangen. Also Sie hatten erzählt, dass Sie im Garten zu Hause in Cabo schon immer auch viel Sport getrieben haben. Aber in Kanada wurden Sie richtig Sportlerin mit Leib und Seele. Hatte das auch was damit zu tun, irgendwie in Wettkämpfen, dass ein Land oder eine Stadt oder eine ihre Schule zu vertreten, also dazuzugehören? Hatte das auch so ein bisschen so einen Effekt?
Ich glaube, diese Sportseite kam von Familie, von meiner mütterlichen Seite. Meine Onkeln waren in die Junior-Nationalmannschaft und Nationalmannschaft von Fußball zum Beispiel. Eine von diesen Torwarte von Nationalmannschaft war mein Onkel. Mhm. Eine andere Onkel war der Meister von Ping-Pong von Afghanistan. Meine Tante war Zweite in Ping-Pong in Afghanistan. Und diese Leidenschaft für Sport kam von dort. Aber sage ich auch, dass, ich meine, Kanada hat sehr viele, viele Türen für mich geöffnet, um diesen Sport machen zu können. Und ja, ich habe auch Kanada vertreten im Jahr 2000 in Beachvolleyball-Turniers weltweit. Und ich glaube, dass ich bin die erste Muslimin, die, ich meine, Afghanin sowieso, aber die Muslimin, die je in diesem Niveau gespielt hat. Und das hat mich so viel beigebracht, weil Leidenschaft für Leistungssport oder irgendwas ist in meinem Blut. Ich bin sehr, wie sagt man auf Deutsch, competitive. Das war eine sehr, sehr schöne Weg für mich, das gesamte Energie auch rauszulassen. So, es hat mir sehr viel beigebracht. Für das gesamte Leben habe ich sehr viel Disziplin, sehr viel diese Zähne zu beißen, sehr viel wirklich von alles, was ich tue heute auch in meine Geschäfte als Entrepreneur, als Autorin oder Künstlerin. Ich habe sehr viel durch diese Jahre als professionelle Athletin gelernt und diese Strategien, was ich dort gebaut habe, benutze ich heute in meinem täglichen Leben.
Tatsächlich Sportlerin geworden sind Sie dann aber nicht, sondern haben bildende Kunst und internationale Politik mit Schwerpunkt Menschenrechte studiert. Also auch eine interessante Mischung. Welche Pläne hatten Sie?
Ich wüsste genau, was ich wollte. Und ich wüsste das, wenn ich mit 11 über diese Berge war. Wirklich. Ich wüsste, dass ich würde irgendwann zurück nach Afghanistan kommen. Weil wüsste ich nicht, wie. Aber ich wüsste, dass ich würde kommen. Ich wüsste, dass ich wollte für Afghanistan immer da sein. Ich wüsste auch, dass ich musste sehr viel in meinem Portfolio haben, um das machen zu können. Mein Vater hat mir das beigebracht. Er hat immer gesagt, nehme dein Herz und lass dieses Herz nicht dunkel werden, egal was passiert in dieser Welt. Aber auch du brauchst sehr viel Wissen, Know-how. Und Lesen und Ausbildungen und Diplomas, um das zu erreichen, was du möchtest. Aber wenn du die zwei hast, dann den Rest kommt alleine. Und das war immer in meinem Kopf. So, ich wollte alles machen. Und ich wüsste nicht, wieso Leute haben mich gedrängt, um eine zu wählen. Aber ich war so viele verschiedene Sachen. Ich war Künstlerin. Ich mochte Business-Deals oder Aktionen zu machen, die wirtschaftlich waren und Finanzen und solche Sachen. So habe ich diese Ideen immer gehabt. Und irgendwie, ich freue mich so sehr, dass ich nicht auf die anderen zugehört habe und eine Sache gewählt habe, weil dann würde ich nicht glücklich sein. Ich bin nicht nur Mutter, ich bin nicht nur Autorin, ich bin nicht nur Künstlerin, ich bin alles davon. Und diese Vielfältigkeit, ich glaube, bringt auch eine Art von, wie sagt man, Gewürz in das Leben. Und es war gut. Und ich würde es nochmal so machen.
Nochmal so machen, vielfältig sich aufstellen. Und was ich mir gemerkt habe, irgendwann zurück nach Afghanistan. Die Autorin Nahicha Halimi ist zu Gast im Deutschlandfunk Kultur. Sie hat in zwei Büchern Frauen porträtiert, die sich in Afghanistan selbstbewusst einen Platz erobert hatten. Und um diese Frauen kennenzulernen, musste Nahicha Halimi, die als Kind aus Afghanistan geflüchtet ist, ihr Geburtsland überhaupt erstmal irgendwann wieder betreten. Und das war, Frau Shahalimi, erst 2011 tatsächlich der Fall. Zwischendurch sind Sie aber noch aus Kanada in Deutschland gelandet. Was hat Sie nach Deutschland gebracht?
So kitsch, als es wird klingeln, aber die Liebe.
Die Liebe hat Sie nach Deutschland gebracht.
Ja, ich habe geheiratet und mein Mann oder mein Ex-Mann jetzt heute lebte in München. Es war einfacher für mich, hier zu kommen, weil er ist ein Geschäftsmann und hat seine Geschäfte hier und lebt hier seit 40, 45 Jahren. Und für mich, alles hatte eine, nicht ein Ende, aber es war eine Zeit, wo ich konnte irgendwo anders neu anfangen. Und muss ich ehrlich sagen, obwohl Kanada ist meine zweite Heimat, sage ich immer, und eine Liebe von mir, wenn es um Länder geht. Aber ich wollte, oft habe ich diese Gedanken gehabt, dass wenn ich eine Familie gründe, dann möchte ich es in Europa gründen. Mhm. Aber es ist nur einfach so ein Zufall.
Warum wollten Sie das?
Es war mehr Kultur da. Es war mehr Identität da. Es war mehr Wurzeln da. Und ich bin sehr oft in Deutschland auch gekommen, weil meine Onkel waren hier, habe ich es besucht. Und ob es Frankreich war oder Belgien oder egal. Es war mir egal, welches Land. Aber Europa hat mich schon mehr für diese Wurzeln von einer Familie zu bauen, war es mir wichtig.
Jetzt hatten Sie ja viele Neuanfänge schon erlebt und hatten uns ja eben gerade auch erzählt, wie gut es und wie einfach es war, in Kanada anzukommen. Wie war das wiederum, wenn Sie das jetzt mal mit Deutschland vergleichen? Wie war Ihr Ankommen in Deutschland?
Ich bin ein sehr diplomatischer, korrekter Mensch und versuche ich hier auch diplomatisch eine Antwort zu geben. Ich liebe Deutschland, heute auch und damals auch. Das Einzige, was mich wirklich, es war wie eine, wie man sagt in München, eine Watsche auf dem Gesicht, war, ich habe mich zum ersten Mal in meinem ganzen Leben als Ausländerin gefühlt. Und das war neu für mich.
Das ist ein hartes Urteil, tatsächlich. Was hat Ihnen dieses Gefühl gegeben?
Heute kann ich sagen, dass ich habe so tolle deutsche Freunde, aber es ist so schwer, in eine deutsche Gesellschaft reinzukommen. Es gibt sehr viele Gatekeepers, sagen wir mal so, diese Torhüter. Mhm. Und von einer Seite finde ich das sehr gut, weil die Deutschen, wenn man mit denen Freundschaften anschließen möchte, die sind sehr korrekt. Und das mag ich. Diese Schwarz-Weiß mag ich. Ich mag nicht diese graue Zone. Aber dann, ich kam von Kanada. Ich kam nicht von Afghanistan, wo ich nicht in eine westliche Welt, die Umgebung waren immer westlich und ich habe das gesamte Welt schon gesehen mit Volleyball und alles Mögliches. Und dann kam ich in München und ich bin eine Typ, die sehr sozial ist. Und dieser soziale Teil war weg von mir. Und vielleicht wegen Sprache, aber Sprachen sind ganz einfach für mich, habe ich das festgestellt dann nach ein paar Jahren, weil Deutsch war meine sechste Sprache. Und dann kam ich da und nach ein paar Monaten konnte ich nicht richtig Deutsch sprechen. Ich kann immer noch nicht richtig Deutsch sprechen, aber trotzdem, ich konnte schon mich Konversationen führen.
Also nicht die Sprache war das Hindernis, sondern das war irgendwie tiefer. Ein anderes Hindernis wurde aufgebaut.
Es war tiefer, ja. Und ich meine, ich habe schon ein paar, wie man sagt in Afghanistan, wir sagen, ich habe ein paar Hemde schon gezogen in meinem Leben, um zu sagen, dass ja, ich kenne sehr viele Leute von verschiedenen Feldern. Und irgendwie hier ging es nicht. Und ich würde von Anfang an als die Ausländerin bezeichnet. Und das hat mich gestört. Oder vielleicht war es auch, ich bin mir nicht sicher, ob es ein richtiges Vorurteil ist, aber diese Gefühl habe ich nie in meinem Leben gehabt. Egal, wo ich war. Ich meine, ich bin auch in viele Länder gewesen, wo wir Volleyball gespielt haben oder Turniers gespielt haben, weltweit, wo ich überhaupt kein Wort von dieser Sprache gesprochen habe. Aber ich habe mich nie als Ausländerin gefühlt.
Haben Sie dieses Gefühl jetzt überwunden?
Ja, schon. Sehr, sehr, sehr schnell. Weil ich bin ein Typ, ich kann überall in dieser Welt leben und ich kann ein Heim bauen. Heimat für mich bedeutet da, wo ich bin gerade. Und man findet seinen eigenen Kreis von Freunden. Ein Teil von meinem Leben sind meine Kinder. Ich habe die auch wie eine alleinerziehende Mutter erzogen. Und die sind meine Freundinnen jetzt ungefähr, weil sie sind 16 und 19, aber die denken wie 25-Jährige, weil ich habe sie so erzogen, dass sie wirklich ihre Beine fest am Boden halten können, sehr früh. Und Entscheidungen selber treffen können, sehr früh. Ich habe die Zeit dafür nicht, um negative Sachen in meinem Leben zu lassen. Ich nehme mir Zeit für die Freundschaften, die ich gebaut habe in den letzten 20, 21 Jahren in Deutschland, überall in Deutschland, in jedem Feld. Und ich gönne mir diese Zeit. Den Rest, wir haben schlecht und gut in jedem Teil von dieser Welt. Und das ist mein Motto.
Auf jeden Fall sind Sie letztlich in Deutschland geblieben, aber haben eben dann irgendwann auch wieder den Sprung nach Afghanistan gemacht. 2011, also es ist viel, viel Zeit vergangen, seitdem Sie weg gewesen sind. Warum hat das so lange gedauert, dass Sie Afghanistan wieder besucht haben? Ihre Mutter war zwischendurch schon viel öfter dort gewesen.
Ja, Meine Mutter war ganz früh, ich glaube 2001, 2002 sogar, wenn die ersten Maschinen sind dort gegangen, ist sie mitgegangen. Meine Kinder waren klein und ich habe meine Kinder über Afghanistan, ja, ich habe mich für die Kinder entschieden.
Mhm. Aber und Afghanistan spielte immer eine Rolle für Sie?
Immer. Mhm. Ich habe sogar einen Verein aufgemacht in 2006, 2007, die wird nächstes Jahr 15 Jahre offiziell und ich habe von 2000 mit Leuten zu tun gehabt in Afghanistan, seit 20 Jahren. In einer Art und Weise, wo ich habe das gemacht, was möglich war für mich mit meinen Kindern, weil meine Kinder waren Priorität. Sie sind immer noch Priorität Nummer eins. Aber immer noch, die Arbeit ging weiter, ob es mit Brunnen zu tun hatte, ob es mit nur Finanzen zu tun hatte, sodass jemand ein Projekt da hatte und dann ich habe es finanziert. Aber also, ich war immer da.
Also immer Engagement in Afghanistan. Wenn wir jetzt da mal hinspringen, Sie sitzen im Flugzeug und fliegen wieder nach Afghanistan. Mit welchem Gefühl sind Sie damals nach Afghanistan geflogen, das erste Mal wieder?
Oh, es war so, es war wie ein Kind in einem Süßigkeitsladen, wirklich. Ich habe mich wie ein Kind gefühlt. Andere haben das gesehen, oh, es stinkt hier oder es ist nicht schön da. Ich habe nur Schönheit gesehen. Jede Ecke habe ich es wiedererkannt. Ich habe nur gefilmt und Fotos genommen von dem Moment, wo ich vor die Ariana Airlines Fluggesellschaft stand. Und ich habe ein Foto davon auch gemacht mit meiner Mama. Meine Mama war mit mir. Und es war wirklich wie ein Traum. Und ich habe für diesen Moment 25 Jahre gewartet. Das war 25 Jahre später.
Ja, und haben Sie gewusst, dass Sie ab da dann immer wieder hinfahren werden? Haben Sie das gespürt, dass Sie gleich Pläne geschmiedet, wie Sie Afghanistan anders in Ihr Leben holen können?
Ja, ich wüsste genau den Tag, wo ich mich entschieden habe, dort zu gehen. Ich habe noch nicht die Tickets gekauft. Ich wüsste, dass das war der Anfang. Mhm. Das war der Anfang von einer anderen Phase für mich in Afghanistan. Auch weil die Kinder waren ein bisschen größer, die könnten mit Papa bleiben für ein paar Wochen.
Was für ein Land haben Sie denn vorgefunden 2011?
Ich habe nur die Schönheit gesehen, sage ich die Wahrheit. Ich sah Bomben wieder, die hochgegangen sind. Ich meine, Infrastruktur war noch nicht so, wie es ist jetzt. In den letzten Jahren. Das erste Mal war ich im Serena Hotel die ganze Zeit. So, Serena Hotel ist es wie eine Fünf-Sterne-Hotel hier. So, man hat genau das gleiche Service, das gleiche alles, was dort gibt und eine wunderschöne Hotel, die früher Kabul Hotel war. Deswegen habe ich von Infrastruktur, von jeden Abend, wo ich dort geschlafen habe, nichts bekommen. Aber während der Tag waren wir von oben bis unten überall in Kabul, auch mit Heimlichen, weil für mich es war sehr wichtig, mein Netzwerk langsam zu bauen. Das war für mich eine Recherchereise. Es war eine wochige Reise. Ich musste sehen, wo und wie kann ich nützlich sein innerhalb von Afghanistan und welche Felder, mit wem will ich arbeiten, wer ist da, was funktioniert nicht. Und ich habe sehr viel mit mir genommen und dann Recherche haben angefangen danach.
Wo kann ich nützlich sein in Afghanistan? Diese Frage also hat unseren Gast bewegt. Nahid Shahalimi ist also das erste Mal nach 25 Jahren wieder nach Afghanistan geflogen. Inzwischen hat sie zwei Bücher veröffentlicht über Frauen in Afghanistan. Das war dann eben wohl das, wo kann ich nützlich sein? Nämlich für die Frauen kann ich nützlich sein. Frau Shahalimi, haben Sie das da gemerkt? Ich will die Frauen sichtbar machen, die ich hier kennenlerne?
Ja. Für mich, ich meine, Frauenthema war immer, seit ich geboren bin, war sehr, sehr wichtig. Man merkt das sehr schnell in Afghanistan, wo die Lücke sind. Speziell, wenn man kommt und ich freue mich, dass ich bin, nach ich Mutter geworden bin, dort gegangen. Weil man hat einen anderen Blickwinkel von das Gesamte. Und speziell, weil ich zwei Töchter habe. Ich habe es gesehen und ich wüsste genau, dass diese einseitige Bild, die man malt, außerhalb von Afghanistan, war nicht das gesamte Wahrheit. Das war eine nicht komplette Bild. Und das hat mich auch gestört. Es stört mich immer noch.
Ja.
Und es stört mich nicht nur in Afghanistan, es stört mich überall.
Also dem gängigen Bild der unterdrückten Frau eben andere Beispiele entgegenzusetzen. Und deswegen die vielen Porträts von Frauen, die Sie gemacht haben. Und da lese ich in Ihren Büchern, also das eine habe ich erwähnt, das aktuelle, Wir sind noch da, mutige Frauen aus Afghanistan. Vor 4 Jahren ist Ihr erstes Buch erschienen, Wo der Mut die Seele trägt. Da haben Sie viele Beispiele gegeben. Sie porträtieren Frauen, die als Dirigentin, als Pilotin, als Skateboarderin von sich reden gemacht haben. Erzählen Sie mal von einer dieser Frauen. Wer hat Sie besonders beeindruckt, wenn Sie eine rausgreifen würden?
Oh, das ist schwer. Aber für mich, ich meine, sage ich so, die Themen. Künstler und Künstlerinnen, die haben so viel Mut. Oh mein Gott. Ich meine, wenn man wirklich in Afghanistan geht und speziell diese Reise von 2014 bis 2017, wo es ging um diese, wo Mut die Seele trägt, inspirierende Frauen von Afghanistan. Es ging mir um diese junge Mädchen, die wirklich 12 Jahre alt waren, 16 Jahre alt waren. Und die haben so viele Widerstände gehabt, von Familien bis um Straßen, wo Leute haben die gespuckt, weil die irgendwo auf die Straßen bemalt haben. Oder,
ja, stellen Sie uns zum Beispiel diese Graffiti-Künstlerin, die ist mir auch im Kopf geblieben. Stellen Sie sie uns vor.
Genau, Shamsia war die erste Straßenkünstlerin Afghanistans. Und sie hat wunderschöne Gemälde gemalt auf diese Ruinen. Und für sie, es war sehr wichtig, Schönheit in diese ganze Ruinen zu malen, um Schönheit dort zu bringen, weil für sie, es war sehr wichtig, das zu zeigen, aber die hat es 3D gemacht. Die hat es durch eine Workshop, die kamen in Afghanistan, in Kabul, und die hat diese Workshop genommen und dann hat sie das gelernt und dann hat sie das weitergemacht. Und heute ist sie eine ganz große internationale Künstlerin. Und solche Geschichten zum Beispiel hat einen Domino-Effekt. Wir haben hunderte von Künstler und Künstlerinnen kamen raus nach dieser Geschichte. Aber wir hören von denen nichts. Genauso war die Skateboarderinnen. Ich meine, Skatistan ist eine deutsche Australier, der hat das erfunden. Er sitzt in Berlin, Oliver. Und wir kamen in Kontakt. Und dann kam ich zu Skatistan. Es war ein Paradies innerhalb von einer Kriegszone.
Was ist Skatistan?
Skatistan ist eine NGO, eine Institution, die fördert Skateboarding und Ausbildung. Die Skateboarders kamen alle von Skatistan. Oliver, der Erfinder, der kam in Kabul vor fast 2 Dekaden und dann kam er nur mit einem Skateboard und hat er gesehen, dass die Straßenkinder haben viel mehr Interesse an dieses Skateboard, als deren Sachen zu verkaufen und nicht in die Schule zu gehen. Und so entstand die Idee von Skatistan. Die haben über 70 Länder jetzt, wo Skatistan hat über 400 Projekte weltweit. Aber es wurde in Kabul geboren.
Ist es mutig gewesen, in Kabul als vor allem Mädchen, als Frau Skateboard zu fahren?
Schon, aber es ist noch mutiger, wenn die das in einer anderen Stadt machen, weil Kabul ist schon immer diese Metropol gewesen. Aber die haben es auch in Kandahar gehabt. Aber was die Skateboarders oder die Künstler oder die zum Beispiel Dirigentinnen, die ersten übrigens in das gesamte Land, die waren auch die erste Dirigentinnen für eine Allfrau-Orchester. Es gibt nicht so viele Allfrau-Orchester in der gesamten Welt.
Also rein Frauenorchester.
Rein Frauenorchester, die existierte in Afghanistan. Und die haben Vorführungen in das gesamte Welt gehabt. Ob in Davos zum Beispiel, in Carnegie Hall, überall in Deutschland sehr oft waren die da, 30 Mädchen. Ob es ein Skateboard, ein Fußball oder eine Pinsel oder ein Musikinstrument war, die waren alle Mittel für Freiheit für denen. Wenn die nur 2-3 Stunden pro Woche diese Freiheit bekommen, dann das gesamte Leben ist ein anderes Leben für die. Egal wie lange es war, 1 Stunde, 2 Stunden oder 3 Stunden, das war diese Hoffnung, wo sie wirklich festgehalten haben. Und das war der Grund, wieso die könnten das jedes Mal.
Also sich tatsächlich die Freiheit nehmen. Eine Frau beispielsweise hat sich auch sehr extrem ihre Freiheit genommen als Pilotin. Das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet, eine Pilotin in Afghanistan.
Und das war nicht eine Pilotin in eine kommerzielle Flugzeug, es war eine Armeepilotin. Und eine wunderschöne, Shaima Nuri, leider habe ich nicht Kontakt mit ihr, aber ich glaube, dass es geht ihr gut, weil ich habe herausgefunden, dass sie ist okay, weil ich glaube, dass sie hatte Angst, um noch mehr Aufmerksamkeit auf sich zu holen. Es gab so 6-7 Pilotinnen, die im Armee tätig waren. Unter die Bedingungen, die da gearbeitet haben. Ich war erstaunt. Jedes Mal, dass ich solche Geschichten hörte von solchen jungen Frauen, wunderhübsche junge Frauen, die ihre rote Lippenstift und ihre Chanel-Brillen anhatte und mit ihrem Kopftuch machte sie das, was von ihr erwartet war, in eine Armee, in ein Macho-Gebiet sowieso, überall in dieser Welt. Aber sie hat es geschafft. Ich meine, die Art und Weise, wie sie geredet hat mit ihren Generalen. Ich war da, ich habe die gefilmt auch. Ich war immer erstaunt. Jedes Mal, jede Ecke, wo ich gegangen bin. Ich bin zurückgekommen und ich habe mich so klein gefühlt. Und ich habe gesagt, Mut, ach, Nahid, du bist nicht mutig. Das ist Mut.
Ja. Sie haben also diese Frauen porträtiert, die so ein ganz anderes Bild von Afghanistan dann irgendwie zeigen, die sich eben ihre Freiheit nehmen. Aber Sie haben eben etwas erwähnt, Sie haben Stadt und Land gesagt. Also das würde mich nämlich auch nochmal interessieren. Sie sind aus einer reichen Familie, Sie sind aus einer gebildeten Familie. Wie geht es aber Frauen, die jetzt beispielsweise arm geboren sind, die aus nicht gebildeten Schichten kommen, die vielleicht auf dem Land leben, nehmen sich die Frauen auch dort Möglichkeit, ihre Freiheit zu leben? Können sie das überhaupt tun? Haben sie auch solche porträtiert?
Ja, ich bin überall gegangen. Es gibt auch es ist wirklich eine Ehre, dass ich dürfte sie interviewen. Und es war die einzige Frau Warlord von Afghanistan. Sie ist heute bestimmt 75 Jahre alt. Sie könnte nicht lesen und schreiben, aber sie führt eine Armee von Männern. In eine ganz isolierte Ecke von Afghanistan, wo wirklich gab es sehr viel Krieg die ganze Zeit, diese letzten 40 Jahre. Sie hat die Hälfte von ihrer Familie durch die Kriege, ob es mit Taliban war oder mit Russen war oder Mujahideen war, hat sie verloren. Aber trotzdem, sie führt eine Armee von Männern. Es gibt so viele Frauen, die auch jetzt, ich meine nicht jetzt, aber in den letzten 20 Jahren, wegen ihr in ihre eigenen Dörfer gekämpft haben, sodass die Taliban den nicht führt. Das war wegen dieser Frau. Und die Idee von dieser Frau, um Ausbildungen und Bildung für Mädchen in die Dörfer zu bringen, war sehr, sehr, sehr wichtig.
Sie sprechen von Kommandantin Kaftar.
Genau, Kommandantin Kaftar. Ich habe sehr viel von dieser Frau gelernt, obwohl es ganz, ganz kurz war, unsere Begegnung. Das Erste, was ich sie gefragt habe, ich habe ihr gefragt, ob, wenn ich eine Ausländerin Journalistin wäre, würdest du mich genauso annehmen oder meine Interview annehmen? Und sie hat gesagt, ja, aber Nahid, wieso sagst du mir sowas? Du bist ein Gast von meinem Land und du wirst mein Gast sein und ich werde für dich kämpfen und du wirst beschützt sein, bis du mit mir bist. Aber den Moment, wo du mein Land anfasst oder irgendwas gegen mein Land sagt, dann töte ich sie selber. Und das war die erste Frage. Und hat sie auch zu mir gesagt, was würdest du machen, wenn jemand kommt und wollen deine Familie töten? Die sind ganz, ganz tiefe Gespräche gewesen. Und jede von diesen Frauen, egal ob es in diesem neuen Buch Wir sind noch da oder Wo Mut die Seele trägt, jede von diesen Frauen waren die erste Dominos. Und diese Domino-Effekte sind sehr, sehr wichtig, um das zu zeigen, auch in die Medien zu zeigen, sodass man eine komplette oder mindestens eine Bild von Afghanistan und afghanische Frauen hat, die nicht nur Opfer steht.
Im letzten Sommer 2021 endete im August die Zeit in Afghanistan, in der Frauen selbstbewusst ihre Ziele verfolgen konnten. Allerdings, wenn ich das sage, habe ich schon das Gefühl, das ist eigentlich ein falsches Bild, denn auch vorher waren mutige Frauen ja durchaus in Gefahr in Afghanistan. Nahicha Halimi, Sie haben ja viele dieser Frauen getroffen. Sie haben uns viel davon erzählt. Wie gefährlich lebten diese mutigen Frauen eigentlich?
Oh, sehr gefährlich. Wenn man das von außen sieht, sehr gefährlich. Das war denen bewusst aber. Sogar wenn ich dort gegangen bin, es war mir bewusst, dass es Gefahr gibt. Es gab auch Morddrohungen an viele dieser Frauen. Ich meine, Fawzia Kofi, eine von den vier Frauen, die saß mit den Taliban auf dem Tisch in Doha letztes Jahr, um diesen Friedensprozess für die Verhandlungen. Zum Beispiel, sie würde, ich glaube, zweimal oder dreimal, wenn ich mich nicht irre, auf sie geschossen. Das letzte Mal haben sie getroffen. Ihre Hand war immer noch mit Verband, wenn ich diese Interview gemacht habe. Und das war vor einem Jahr, wo sie erwischt haben.
Also das war lange vor der Einnahme durch die Taliban.
Genau. Aber so, ich bin fest davon überzeugt, dass die afghanischen Frauen dieses Mal, und nicht nur dieses Mal, aber auch früher, ungeachtet alle Hindernisse, die stärkste Kraft in Kampf gegen diese rückständige Interpretation einer Ideologie sein werden, aber die waren es auch. Diese Bewegung von Frauen, nicht nur die Taliban, aber Extremisten, haben immer davon Angst gehabt, aber auch die Regierung von Afghanistan früher, weil diese Kraft war sehr, sehr groß. Das war eine andere Ebene von Mut und Stärke. Das war und ist immer noch diese große Kraft gegen die, das passiert heute in Afghanistan.
Also der größte Widerstand gegen die Taliban. Wenn ich hier so sage, Sie haben diese Frauen kennengelernt, dann klingt das ja so einfach, so als ob man sich einfach verabreden könnte. Aber wenn diese Frauen auch durchaus in Gefahren ausgesetzt waren, wie haben Sie Ihre Reise organisiert? Welchen Gefahren haben Sie sich selber vielleicht auch ausgesetzt?
Oh, es gab ein paar Mal, wo es ganz nah die Bomben hochgegangen sind in die letzten Jahren. Aber wie gesagt, wenn man in einem Ort wie Afghanistan arbeitet oder nimmt sich vor, diese Arbeit zu machen, man kann nicht über das denken. Ich bin eine, die wirklich strategisch weitergeht und baue Strategien, sodass es mich so wenig in Gefahr bringt wie möglich. Aber in Afghanistan, ich meine, Gefahr, egal wie strategisch man geht, es gibt immer eine Chance für ein Attentat oder irgendwas. Die könnte für jemanden anderen gedacht sein, aber dann zufällig. Bin ich da. Genau, Zufälle gab es sehr viel, aber wie gesagt, ich habe Momente gehabt, wo jeden Abend war ich irgendwo anders. Ich habe Hotels bezahlt, eingecheckt, war nie da. Ich habe jedes Mal, dass ich da war, ich habe mindestens so 6 verschiedene SIM-Karten gehabt, weil die haben auch Spionen gehabt und die haben uns zugehört. So jede zweite Tag habe ich eine neue SIM-Karte gehabt. Ich habe nie die gleiche Route genommen, jeden Morgen zum Beispiel.
Wenn Sie das jetzt so erzählen, dann klingt das irgendwie so ein bisschen abenteuerlich, aber was hat das mit Ihnen gemacht? Ist ja eine riesen Unsicherheit und Lebensgefahr und vielleicht auch einfach, waren Sie nie gelähmt vor Angst beispielsweise?
Nee, das einzige Mal, wo ich wirklich Angst hatte, war, wo ich die Kommandanten getroffen habe, weil die wollten nicht, dass wir unsere eigene Sicherheitsleute mitbringen und ich habe immer eine gepanzerte Wagen organisiert, wenn ich in solche Plätze gegangen bin. Und das war ein bisschen ängstlich, weil es gab viele Männer, die waren auf die Dächer von einem Dorf, wir müssten in ein anderes Dorf gehen und das war in deren Kontrolle. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich Angst hatte, weil man weiß nie. Es gibt Spionen, wie gesagt, die reinkommen und die wollten sie töten, weil sie ist eine Warlord. Die Amerikaner wollten nicht, dass die tätig ist. Die Taliban wollten sie, die 22 Extremistengruppen, die tätig waren in Afghanistan bis 15. August, wollten die wirklich.
Also Feinde gab es genug.
Ja, ja. Und das war gefährlich, weil wenn sie wollten sie töten, dann bin ich da. Und das war das einzige Mal. Den Rest war wirklich wie eine hochfokussierte, geplante Strategien. Sonst konnte ich nicht das machen, was ich gemacht habe dort. Ob es mit einem Film war, weil ich habe einen Dokumentationsfilm auch dort gedreht, aber auch Programme gebaut, weil ich habe auch sehr viel Arbeit dort gemacht und hoffentlich kann ich es weitermachen in die Zukunft auch.
Aber Sie meinen, Sie haben Projekte geplant dort vor Ort?
Ja, ich habe mit den internationalen Verbündeten gearbeitet, wo ich Programme gebaut habe für diejenigen, die dort waren. Strategien für die Organisationen, die mit Frauen zu tun hatten, sodass die selbst auf die Beine sich stellen können. Oder wie kann man diese Fundraising oder Kommunikation, solche Programme habe ich dort gebaut für manche.
Viele dieser Frauen, die Sie getroffen haben, die Sie kennengelernt haben, haben wie Sie eine Exil-, eine Fluchtgeschichte und sind dann irgendwann zurückgekehrt, um Afghanistan eben mit aufzubauen. Haben Sie, als Sie so damit sich auseinandergesetzt haben, haben Sie da auch über Ihre eigene Entscheidung nachgedacht?
Um zu sagen, dass nee, ist es nie vorgekommen, das ist eine Lüge. Es ist schon schwer. Es ist schon schwierig, weil man wird von jeder Seite irgendwie attackiert. Man ist nicht mehr Afghanin, weil man als Diaspora zurückkommt. Man kommt raus und dann man ist nicht mehr so akzeptiert hier, weil man ist keine zum Beispiel Deutsche. So von jeder Seite wird man attackiert irgendwann. Heute, es fühlt sich, ob wir kämpfen gegen allen heute. Wir kämpfen gegen die Taliban dort um die Rechte von, nicht von uns, wir leben hier, für die Frauen, die dort geblieben sind, unter einem Schirm von afghanischer Kultur und Identität und islamischer Kultur und Identität. Aber dann, wir kommen zurück und wir versuchen mit den internationalen Verbündeten irgendwie auch einen Kampf zu führen, weil es gibt keine Frauen auf dem Tischen. Es gibt jeden Tag jemanden, der geht mit in Doha oder in Pakistan oder in Kabul oder irgendwo und mit den Taliban, die verhandeln. Absolut keine Afghaner sind da, keine Frauen sind da. Damit mussten wir auch kämpfen. So dieser Kampf ist irgendwie eine Gewohnheit. Es macht müde, ab und zu schon. Aber die Ziele, die wir, Leute wie ich oder Leute wie diese Frauen, wir haben schon unsere Ziele ganz, ganz fest in einen Stein gebohrt. Und damit müssen wir Strategien finden. Und ich hoffe nur, dass wir haben genügend Geduld, weil es braucht sehr viel Geduld, so dass wir nicht diesen Kampf aufgeben müssen, weil wir zu müde sind. Aber wir haben einander und wir helfen einander auch sehr viel.
Und wo der Kampf dann gefochten wird, höre ich aus Ihren Worten, ist dann letztlich auch egal, ob er in Afghanistan gefochten wird oder Ihre Stelle ist halt eben außerhalb Afghanistans. Sie können die Stimme erheben außerhalb Afghanistans für diese Sache.
Genau. Es ist nur einfach wichtig, zusammenzukommen in Solidarität, aber in wirkliche Solidarität. Solidarität bedeutet, dass man nimmt den Rücken von Leuten, die das brauchen, um das zu machen, was die verdammt gut drin sind. Deswegen, dieses Buch war sehr, sehr wichtig. Plattforms und die Räume an diejenigen geben, die wirklich wissen, diese Kern von Expertisen bekommt man von denen. So, das ist ganz, ganz wichtig, um zu sagen, dass ja, dieses Mal halte ich mich raus, aber ich pushe diese anderen Frauen, weil die sind gut an, also, was sie tun.
Wir haben Nahicha Halimi in den vergangenen Stunden hier als Autorin kennengelernt, als Aktivistin, als eine, die starke Frauen sichtbar machen will. Und jetzt möchte ich ganz gerne eigentlich noch die Künstlerin nicht vergessen, Frau Shahalimi. Was zeichnet Ihre Kunst aus?
Ich male seit über 30 Jahren jetzt. Mhm. Ich habe so viele verschiedene Kollektionen, ich glaube 9 Kollektionen, die komplett anders sind. Und genau so bin ich auch. Und ich mag diese wechselhafte Art von Malerei auch oder verschiedene Materialien. Ich liebe, mit verschiedenen Materialien zu arbeiten. Ich habe versucht, zum ersten Mal in meinem Leben nur Kunst zu machen, weil es ein Kunstwerk ist. Das habe ich versucht letztes Jahr, während dieser Covid-Zeit. Innerhalb von, ich glaube, 2 Monate war das und ich habe mich an die digitale Kunst jetzt sehr beschäftigt in die letzten Jahre. Die NFTs speziell, die Non-Fungible Tokens, die passiert in die Kryptowelt. Ich habe mich innerhalb von 2 Monaten wieder in eine Lage gefunden, wo ich die soziale Engagement mit Kunst in digitale Welt habe ich mich da gefunden und habe ich in eine sehr große Gesellschaft von digitale Kunst, die über fast 50.000 Mitglieder haben, von digitale Künstler, globale Künstler bis zum Collectors und Sammler und solche Sachen. Und ich habe die Teil von Humanity oder humanitärische Seite von Kunst gebaut. Und das lässt
nur
mich nicht los.
Kunst nur um der Kunst willen, um der Kreativität irgendwie Ausdruck zu verleihen, das reicht Ihnen offenbar nicht, sondern das muss dann irgendwas mit Charity zum Beispiel zu tun haben. Bekannt geworden sind ja Ihre Bilder der deutschen Fußballnationalmannschaft 2012. Sie mussten lange Oliver Bierhoff, ich sag jetzt mal, nerven, um da zum Zuge zu kommen und jeden Fußballer einzeln porträtieren zu können. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen?
Sehr und komplett recht. Oliver habe ich genervt. Ich habe den belästigt, aber wie. Sport, wie gesagt, war sehr wichtig für mich. Ich sehe irgendwie, deswegen mache ich auch Strategien, ich sehe Ideen in meinem Kopf und dann verknüpfe ich diese Ideen zusammen, sodass es erfolgreich sein kann in diese Marketingwelt von da draußen. Es ist ganz wichtig für mich als Entrepreneur, jetzt sagen wir mal so, auch als Künstlerin, dass wenn man irgendwas macht, dass man eine Strategie dafür hat, sodass so viele wie möglich oder diejenige, diese Audienz, die man sucht, sollte das mitbekommen. Dann es bringt nichts, wenn genau, das Publikum muss es mitnehmen, sonst es bringt nichts, wenn die das nicht sehen. So für mich, es war sehr wichtig, dass, okay, wie könnte man irgendwas auf die Beine stellen, die mit Sport zu tun hat, aber bekannte Sportler, die Fußballer, die Hälfte von Nationalmannschaft, spielten in Bayern München. Ich lebe in München. So, es war für mich, diese Strategie war viel, viel wichtiger. Und dann Kunst, weil ich habe recherchiert und keine hat das gesamte Nationalmannschaft von Deutschland, eine von den besten in der gesamten Welt, je bemalt. Und absolut keine Frau und absolut keine afghanische Frau. Ja, die waren die Strategien. Ich wüsste, dass ich ein Konzept auf die Beine gestellt habe und das gesamte Geld, absolut das gesamte 100% dieses Geld geht an Gute von Menschen. Die Hälfte von die deutsche Nationalmannschaft Stiftung und die andere Hälfte an UNICEF, wo ich ein Nationalmitglied im Komitee bin, für Afghanistan und Mädchenschulen in Afghanistan.
Also die erste Idee war, durch Kunst Geld zu generieren, was sie dann wieder spenden konnten. Und eben dann dieses Alleinstellungsmerkmal. Also die Fußballnationalmannschaft ist noch nie von einer Frau gemalt worden. Also nehmen sie dann ihren Mut zusammen und treten an Oliver Bierhoff zusammen. Dieses Durchhaltevermögen, was sie da brauchen, um dann jemanden da zu überreden, ist ihnen das schwergefallen?
Nein.
Sich da auch immer wieder abweisen zu lassen?
Nein, ich bin eine Typ, dass wenn ich überzeugt davon bin. Ich bin die schwerste Person, wenn ich überzeugt bin, dann ist es nur eine Logistiksache. Und für mich ist es diese Widerstandsfähigkeit. Ich glaube, dass ich bin damit geboren. Und viele Afghaner oder Afghaninnen sind damit geboren. Wenn ich irgendwas möchte, dann schaue ich, wieso es sollte nicht funktionieren. So dieses Konzept, wenn es ein sehr, sehr gutes Konzept ist, das gesamte Recherche und die Konzeption muss da reingehen.
Sie haben die Fußballer ja nicht porträtiert, die haben nicht vor ihnen gesessen einen halben Tag lang, sondern sie haben Fotos benutzt, als sie die Porträts gemalt haben. Aber was haben denn die einzelnen Spieler zu dem gesagt, wie sie sich dann wiedergefunden haben in ihren Bildern?
Die waren wirklich überrascht, weil die sind sehr große Porträts. Ne? Die sind 1 Meter, 1,20 Meter Porträts. Und die sind mit Wachs bemalt. So, ich habe die bemalt oder gezeichnet mit Kohle. Und die haben das unterschrieben, neben meiner Unterschrift. Und das hat schon eine kleine Unikat daraus gemacht und eine Art von Collector's Item gemacht. Und das war auch eine Strategie. Und so, es war sehr viel Arbeit, es war extrem viel Arbeit. Und es war finanziell auch, habe ich das Gesamte selber finanziert. Und 100%ig von das Gesamte ist auch an die Projekte gegangen, weil diese Transparenz war sehr, sehr wichtig für mich. So, dass man nicht sagt, oh ja, ich gebe an Charity. Nein, das ist keine, es ist viel größer als eine Charity-Event. Es geht um zu verstehen, was die deutsche Nationalmannschaft Stiftung macht. Es geht auch um zu verstehen, was läuft in eine von Dutzende von Projekten, die in Afghanistan von UNICEF unterstützt wird. So, das war mir sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass wir haben eine gute, ich und meine Team, wir haben Gutes geleistet dort.
Sie engagieren sich nun nicht erst seit 2011, seit Sie wieder in Afghanistan waren, für das Land, sondern auch schon vorher. Sie engagieren sich vor allem für Frauen in Afghanistan. Wenn ich jetzt noch mal so frage, also das ist vielleicht ja gerade auch von heute aus betrachtet, wie sehen Sie die Zukunft Afghanistans?
Ich glaube, dass die Zukunft von Afghanistan hängt an die Händen von sehr vielen externen Faktoren. Und leider, 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 die Afghaner und Afghaninnen sind nicht dabei. Wenn es so bleibt, sehr dunkel, aber es ist nicht nur für Afghanistan. Ich sehe eine sehr große Gefahr für das gesamte Region und das gesamte Welt. Es gibt Hoffnungen, weil ich glaube, dass die internationale Gesellschaft hat eine Macht über Taliban, weil die Taliban wollen anerkannt werden. Die westliche Welt darf nicht mit den Taliban verhandeln, ohne im gleichen Atemzug die Rechte der Frauen zu fordern. Wir dürfen absolut keine Gelder geben ohne Forderungen, weil das brauchen sie, diese Anerkennung brauchen sie. Die können nicht als ein, wir haben die als eine von den größten terroristischen Gruppen bis 15. August genannt. Die haben Tausende von westlichen verbündeten Soldaten getötet, Afghanen Tausende davon. Wir haben so viel Gelder da reingegeben, nicht um eine Infrastruktur für eine terroristische Gruppe zu bauen, aber sondern um ein Land zu helfen und den irgendwo zu bringen, sodass die selber die Entscheidungen treffen können. Aber wenn diese Entscheidungen Tische werden nur von Männern besetzt und es gibt runde Tische irgendwo in Doha, in Pakistan, in Russland, irgendwo, wo die sitzen da und die entscheiden auf die Kosten von Frauen und die entscheiden, wie ich sollte mit meinem Körper umgehen, wie ich sollte meine Zukunft in Afghanistan bauen, aber mit allem Respekt, mit welchem Recht? Förderung wäre, dass man fördert konkrete Förderungen an die Taliban, ohne einen Cent dort zu schicken.
Also Unterstützung oder Reden mit Taliban nur mit konkreten Forderungen. Frau Shahalimi, wir haben so viel über Frauen gesprochen. Sie haben zwei Töchter. Was möchten Sie Ihren eigenen Töchtern mit auf den Weg geben?
Stärke und eine Kraft, um Nein sagen zu können. Es ist okay, wenn man Nein sagt als Frau. Man sollte nicht in diese Rahmen, was für uns Frauen immer wieder gebaut wird, sodass wir uns in diese Rahmen, in diese kleine Boxen einfügen. Die Frauen von morgen, die Mädchen von heute, die müssen Vorbilder haben, nicht Heroes, aber sondern Sheroes haben, so dass sie wirklich diesen Mut bekommen, um Nein zu sagen, um zu sagen, dass wir bauen unsere eigene Zukunft der Art und Weise, wie wir das wollen, nicht wie ein System, die für uns das vorsagt. Das ist, was ich möchte für alle Mädchen in dieser Welt. Die sollten ihre eigene Zukunft bauen. Und es wird hart sein, es ist ein Kampf. Wir haben dafür gekämpft für 100 Jahre, sodass ich und Sie, wir sitzen hier und das machen, was wir machen. Das ist nicht selbstverständlich. Wir dürfen nicht das zulassen, dass wir rückwärts auf Kosten von Frauen in das gesamte internationale Gesellschaft wieder zurückgehen. Das geht nicht.
Naija Halimi, vielen Dank für dieses ausführliche Gespräch hier über Frauen, nicht nur über Frauen aus Afghanistan, aber auch über Frauen aus Afghanistan. Naija Halimi, vielen Dank.
Ich bedanke mich. Vielen Dank an euch.
Die Bücher von Naija Halimi, Wir sind noch da und Wo Mut die Seele trägt, sind beide im Elisabeth Sandmann Verlag erschienen.